Ich würde gerne zum Anfang noch mit uns beten. Vater im Himmel, danke für dein Dasein durch deinen Heiligen Geist. Danke, sind wir dir extrem wichtig. Du hast deinen Sohn in den Tod geschickt für uns, dass wir leben dürfen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet. Ein Gott, der Beziehung mit uns pflegen will, der uns prägen will, der uns begegnen will, begegnen will heute Morgen. Und ich wünsche mir, dass wir alle dürfen unser Herz auftun, auf das hören, was du uns sagen heute Morgen. Berühre du Herz, ermutige du, tröst du. Ich danke dir für dein Eingreifen, für dein Reden, auch für alle, die später werden, noch die Predigt hören. Dann kannst du auch so wirken. Dir gehört alle ihr. Amen. Das, was ich gehört habe, was heute Morgen dran ist, so der Kern der Botschaft, ist eigentlich ganz, ganz einfach zu verstehen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Oder anders, hab nicht Angst, vertraue auf meine Kraft. Die Umsetzung von dem im Alltag ist dann manchmal ganz eine ganz grosse Herausforderung. Aber das zu verstehen, um was es geht, ist eigentlich sehr einfach. Uns hilft die Geschichte heute, für uns mit dem etwas auseinanderzusetzen, der Lesenziehe, die Verweckung von der Tochter von Jairus. Und was es für mich ganz interessant hat gemacht, mal, ich dachte, wir machen das mal Sonntag morgen auch so hier, ich hoffe, ihr findet es auch ein bisschen spannend, drei Berichte von drei Jüngern einfach miteinander zu vergleichen, die über die gleiche Geschichte, aber ein bisschen mit einer anderen Perspektive reden. Ich habe drei Spalten gemacht. Ihr seht ganz links die Geschichte von Jairus und seiner Tochter und das Wirken von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium, in der Mitte Markus-Evangelium und rechts Lukas-Evangelium. Oben seht ihr die genaue Stelle, wenn ihr auch etwas nachblättern wollt, gerade jetzt dazu. Und unter Farbig sind einfach Sachen, die zusammenpassen überall. Es gibt es nicht überall drei Spalten. Ihr seht zum Beispiel, dass der Matthäus nicht sieht, wie der Vorsteher von der Synagoge heisst. Aber uns ist das allen klar. Ja, Jairus, warum? Wir kennen natürlich diese Geschichte auch. Und so gibt es, ich tue da nicht gegen die Differenzen aufzeigen, ihr könnt es selber auch schauen an der Fahrt. Wir gehen nicht auf jedes Detail ein. Ich habe mich vor allem an Markus-Geschichte, wenn ich lese, oder ihr dürft selber auch noch vergleichen und schauen, wie das bei den anderen auch noch aussieht. Jesus war unterwegs, er hat Gleichnis erzählt, er hat die Leute geheilt. Und einmal war er auch so unterwegs und da ist eben der Mann auf ihn zugekommen, der Jairus, ein Vorsteher von einer Kirche, von einer Synagoge. Sie dort, wo er herkommt, haben sie wahrscheinlich mehrere Synagogen gehabt und mehrere so Vorsteher, aber das war wieder der Chef über die Kirche gewesen. Der hat die Aufgaben zugeteilt, der hat den Gottesdienst organisiert, der war die Ansprechperson gewesen. Und der ist jetzt zu Jesus hergekommen, aktiv von sich aus ist er gekommen, hat gewusst, der Jesus ist da. Ein frommer Jod, oder? Wohlverstanden, wo häufig ist, die haben ja häufig noch so ein bisschen Kritz gehabt mit Jesus. Es hat ihnen nicht gepasst, dass der da ist. Aber der Jairus, der hat offenbar daran gelobt, dass da irgendetwas dran ist, dass der Jesus ihm vielleicht helfen könnte in seiner Not. Als er ihn hat gesehen hat, hat er sich Jesus zu Füßen geworfen. Er ist einfach zu Boden gegangen vor ihm. Das ist Ehrerbietung, das ist zum Zeigen, du bist der Meister. Ich komme aus deinem Knecht, ich habe eine Bitte. Und er hat ihn sehr gebittet. Er hat ihn angefleht. Und das, wenn wir uns jetzt das vorstellen, war schon etwas speziell für einen Obersten vor einer Synagoge. Das war eigentlich der, der die Leute zu ihm geschaut hat. Das ist der, der sich die anderen an ihm orientiert. Und nicht er, der ist gegangen und sich etwas hat orientiert. Normalerweise. Darum hat es für ihn sicher schon rein nur das, sich herwerfen vor Jesus, schon Überwindung gebraucht. Aber er hat ja auch einen guten Grund gehabt. Das werden wir gleich sehen. Also er hat sich dem Jesus einfach vor die Füße geworfen und hat ihn sehr gebeten. Sein Töchterli liegt in den letzten Zügen. Merci. Sein Töchterli liegt in den letzten Zügen, also ist im Sterben. Ihr seht, interessant, bei Matthäus ist es schon gestorben. Es liegt in den letzten Zügen. Komm doch, Herr, komm Meister, komm Jesus, leg deine Hände auf, dann wird es wieder gesungen und darf leben. Wir sehen im Lukas, dass es die einzige Tochter war. Also seine Nachkommenschaft liegt quasi im Sterben. Und das ist der Grund, dass er zu dem Jesus kommt. Die Hoffnung, die er gehört, dass er heilen kann, dass er Leute wieder gesungen machen kann, die krank sind. Und darum ist er gekommen, wenn doch seine Tochter, seine einzige Tochter, etwa 12, im Sterben liegt. Und hat ihn angefleht, dass er kommt, dass sie darf leben. Bei den Juden war es dann nicht einfach gewesen, traurig, jemand ist gestorben, sondern das war wie allen klar gewesen, das ist irgendwie ein Zeichen von einer Strafe. Da ist irgendetwas nicht gut gegangen im Leben von dieser Person oder ist zumindest häufig so angeschaut worden. Und das wäre schon rein nur wegen dem ein Rechtsproblem gewesen für den Vorsteher. Unabhängig davon, dass er sicher seine Tochter ja nicht wollte verlieren und das für ihn sehr schlimm war. Aber er hat zusätzlich auch noch so Image-Probleme bekommen, durch das, dass seine einzige Tochter wäre gestorben. Jesus hat gehört. Er war ja mit in der Menschenmenge drin, hat aber reagiert auf das Flehen von dem Obersten der Synagoge, ist mit ihm gegangen und eine grosse Menge mit ihm. Das ist klar, er war eine Sensation dann. Man hat schon viel von ihm gehört, man hat viel von ihm gesehen. Und die Leute natürlich wollen dabei sein und wollen miterleben, was jetzt passiert mit dem Töchterli von dem Obersten der Synagoge. Das sieht man jetzt nicht gut. Jetzt ist so eine gestrichelte Linie noch untergekommen. Das ist hier speziell, was dazwischen bei all diesen Berichten jetzt passiert, ist, dass eine Geschichte in die Geschichte eingeschoben wird. Wisst ihr, welche das ist? Weiss es jemand, welche Geschichte da eingeschoben wird in die Geschichte? Genau, die von blutflüssigen Frau. Die Frau, die über Jahrzehnte, ich glaube schon angegeben, wie lange, weiss ich jetzt nicht auswendig, hat blutet. Sie war unrein, sie hat eigentlich ja gar nicht in die Leute dürfen und ist auch zu dem Jesus gegangen. Auch sie hat, auch eine Frau mit grossen Problemen, ist zu Jesus gegangen, hat sie Mantel angerührt am Rand. Und Jesus hat ja dann gemerkt, dass von ihm eine Kraft ausgeht, die hat geheilt, die Frau ist geheilt worden. Und er hat dann noch mit ihr geredet, sie noch hin und her und so. Und das ist eine Geschichte, die da in die Geschichte eingedrängt wird quasi. Und in dieser Zwischenzeit da stirbt jetzt eigentlich die Tochter vom Jairus. Das ist auch so eine Spannung, wo man etliches darüber lesen kann und auch darüber nachdenken kann, warum das jetzt so erzählt wird, warum das so ist. Zwei Frauen und Jesus muss sich quasi entscheiden, bei welcher will er jetzt schauen. Er hat jetzt die Frau beachtet, die er angerührt hat und hat dort eine Lektion gelernt für die Leute, die mit ihm waren. Dafür hat er aber Zeit verloren. Vielleicht hat es ihm ja gelangt, dass sie noch gerade nicht wäre gestorben, die Tochter. Aber wir wissen, es ist näher anders rausgekommen, aber das ist so eine Problematik, wo Jesus ist drin gestanden. Gut, wenn die Geschichte näher vorbei ist mit dieser anderen Frau, da gehen wir nicht weiter drauf ein. Das nimmt dann jetzt einen Gump natürlich. Jetzt sind wir in Markus 5,35 angekommen. Währenddem, dass er noch geredet mit den Leuten, eben wegen dieser Frau, die jetzt ist gesungen wurde, die er angerührt hat, sind schon Leute gekommen von dem Obersten. Der hat natürlich Leute um sich herum gehabt, der hat Leute gehabt, die beim Töchterli waren. Und die sind ihm die schlechte Botschaft bringen, jetzt ist deine Tochter schon gestorben. du nicht mehr den Meister bemühen, du nicht mehr aufhalten, es bringt nichts mehr. Das ist bei Matthäus fehlt jetzt da das Korrespondierende, weil der Tier ist ja schon, die Tochter eben schon gestorben gewesen, so wie es die Geschichte erzählt. Da ist so der Punkt, wo das menschliche Wissen, so die Wahrnehmung, die wir haben, die Grenzen, die wir haben, einfach zum Vorschein kommt, wo für uns nicht klar ist, jetzt ist fertig. Jetzt kann der Heiler, der Prophet, der Leute wieder gesund machen konnte, ja, jetzt musst du ihn nicht mehr belästigen, jetzt ist leider zu spät. Jetzt ist eben die Frau in die Quere gekommen, die ihn angerührt hat, die zwar ist gesungen worden, schön, aber jetzt ist dafür die Tochter vom Synagogenchef gestorben. Und wie reagiert Jesus darauf? Eben nicht so wie wir menschlich mit unserer hiesigen Realität, sondern er hat eine weitere Realität vor Augen. Die Botschaft vom Tod, dass der Tod die Endstation ist, akzeptiert er gar nicht. Er lässt es wie links liegen. Er akzeptiert nicht den Tod als eine Realität, die ihn bremset. Seine Kraft, seine Möglichkeiten gehen über diese Grenzen raus. Und er sieht dem Obersten der Synagoge, der sicher wie eine Speere getroffen ins Herz, die Nachricht vorher, dass seine Tochter jetzt ist gestorben. Er war nicht einmal dabei gewesen. Hab nicht Angst, glaub nur. Das ist, wenn man es vom Meister hört, wo man zu ihm ist, wo man von ihm erwartet, sicher ein Trost, ob schon es komisch ist. Weil er hat ja gewusst, jetzt ist die Tochter gestorben. Aber das ist eine Hoffnung, die Jesus jetzt in sein Leben einrät. Eine Hoffnung, dass nicht dort fertig ist, wo wir meinen, es sei fertig. Eine Hoffnung, dass er sich nicht bremsen lässt, nicht einmal vor Kraft vom Tod. Das ist nicht Endstation für Jesus. Fürchte dich nicht, glaube nur. Sie sind dann zusammen weitergegangen, haben sich nicht bremsen lassen, von dieser negativen Botschaft, von dieser Grenze, von dieser definitiven Grenze eigentlich aus menschlicher Sicht, sondern sind weitergegangen. Und wir sehen von diesem Getümmel, von diesen Pfeifern, heulen, weinen, beklagen, das war eine riesige Sache, wahrscheinlich ein riesiger Lärm, das war normal zu dieser Zeit, wie jemand ist gestorben, da musste man die beklagen. Es hat eigentlich, ich habe das gelesen, wie zwei ganz grosse Feste für jeden Menschen gegeben. Das ist das Hochzeitsfest und das Totenfest, quasi das Sterben, wo eine riesige Sache gab. Wenn jemand ist im Sterben gelegen, und das wird bei diesem Töchterli auch so gewesen, dann haben die Verwandten und Bekannten schon die Arbeit niedergelegt und sind schon dorthin gegangen und zum Teil schon während der letzten Atemzüge oder so, wenn es wirkt, wenn man sieht, es ist dann fertig, haben die schon angefangen eben mit Pfeifen, also Flöten spielen und mit Grennen, hohe, laute Töne und einfach die beklagen und loben, was sie gemacht in ihrem Leben, die jetzt am Sterben sind. Das war häufig viel Lärm, viel lautes Grennen, viel auch sagen, was die Menschen gemacht haben. Und je reicher oder je wohlhabender jemand war, umso mehr Flötenspieler oder eben so Trauernde jetzt es meistens auch gegeben. Aber es war so, dass so ein armer Mann mindestens zwei Flötenspieler sollen bestellen, wie jemand ist gestorben in seiner Familie, weil das einfach ehrenhaft war, weil das dazugehört zu einer Beerdigung. Das ist dann auch weitergegangen. Man hat auch im Totenzug, wo man auf der Barre die Toten tritt, noch häufig wieder angehalten und die Möglichkeit gegeben, wieder etwas zu beloben, was die Person hat gemacht, oder wieder eben laut zu rennen oder zu pfeifen und weiter, bis die Leute dann beerdigt wurden. Und das ist die riesen Sache, der riesen Event quasi um das Sterben ist da schon voll im Gang, weil man hat ja gewusst, die Tochter ist jetzt gestorben, da hat das einfach dazugehört. Und da sind sie jetzt hergekommen, die Menschenmenge, die Jesus hat begleitet, aber auch seine Jünger. Und es steht jetzt da schon, dass er nur der Petrus, Jakobus und Johannes hat mitgenommen, dann die Reichen. Im Lukas lesen wir noch, dass Vater und Mutter auch sie dabei waren. Im Markus kommt es so, aber ein bisschen später, das ist auch noch lustig. Und zwar ist hier eine Begründung, dass es auseinandergenommen wird, dass man sieht, dass die Rollen ganz unterschiedlich waren von Vater und Mutter oder von Petrus, Jakobus und Johannes. Warum? Dass sie nachher mit sollen gehen bis zum toten Töchterli. Petrus, Jakobus und Johannes, das waren wie von den ganz engsten Freunden von Jesus. Der Johannes selber bezeichnet sich ja zwischendurch etwa gerne als Lieblingsjünger von Jesus. Und die drei waren zum Beispiel auch als einzige drei dabei gewesen bei der Verklärung von Jesus, wo Mose und Elia noch mit ihm reden und so. Das waren auch nur die drei dabei gewesen. Das waren so die ganz engen Freunde einfach gewesen von Jesus, die dort auch mit dürfen gehen. Als Zeugen, das habe ich an mehreren Orten gelesen, dass das wie klar ist, die sind einfach als Zeugen mitgenommen worden von Jesus, dass sie können bezeugen, wie er als Meister, als Sohn von Gott unterwegs ist, was er gemacht hat, was er war. Seine Person als Sohn von Gott, als Messias, wie er hat gehandelt, eben dort auch im Zusammenhang auch mit Tod. Die Älteren hingegen sind natürlich als ganz nach zum Töchterli sind die mitgekommen und vielleicht sogar auch als Schutz, weil Jesus als Mann nicht mit einer Frau, die schon bald hätte können, heiraten dann zumal, alleine wäre in einem Zimmer gewesen. Das kann auch schon nochmal wegen dem sein, dass das schlau war, von ihm die Eltern auch mitzunehmen. Gut, sie sind das Haus reingekommen von diesem Jairus und er hat dann Er hat die anderen rausgeschickt und auch gesagt, tut nicht lärmen. In dieser Zeremonie hat er dann Lärm gesehen, tut nicht lärmen, und es rennt er so. Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Jetzt ist es nicht so, dass Jesus wirklich hat gedacht, es schläft, so wie wir von Schlafen reden. Es sei gar nicht medizinisch richtig gestorben. Er hat schon gewusst, dass es gestorben ist. Das lesen wir auch im Lukas, ist es auch nicht, sie hat gewusst, dass es gestorben ist. Und sie haben gerade auf die Sache, wo er sieht, es ist nicht gestorben, sondern sie schläft nur, haben sie ihn gerade ausgelacht. Das zeigt vielleicht ein bisschen, wie oberflächlich manchmal die ganze Trauerei war. Und das Pfeifen und das laute Höhengrennen und so. Könnte es ein Indiz sein, dass das manchmal auch ein oberflächlich war, aber das hat halt dazu gehört. Aber jetzt, das reicht jetzt. Wenn er jetzt kommt und sieht, nein, sie ist gar nicht gestorben, ist das wie ein Witz. Das ist es einfach, dass sie nicht anders können, als ihn auslachen, weil sie gewusst hat, jetzt ist die Grenze ist überschritten, da ist nichts mehr zu machen, und ihn einfach ausgelacht. Jesus aber hat eher vom Tod aus wie ein Schlaf geredet, etwas, wo er wieder kann auferwecken. Er kann Leute, die im Tod sind, wieder auferwecken. Er hat Macht über den Tod. Das war ihm dann ganz klar gewesen schon, bei allem, was noch wird kommen, mit dem Kreuz und so, dass er als Sohn von Gott, als Messias, nicht bremset ist von der Macht vom Tod. Jesus ist stärker als der Tod. Für ihn ist das ein Schlafen. Ah, hier, das habe ich vorweggenommen, das hat mich tüchtig jetzt das nicht gelesen, hat er alle rausgetrieben, das steht erst hier. Er hat alle aus dem Haus raus wollen, den ganzen Lärm, die ganze Masse, die ganze Zeremonie draussen haben. Finde ich auch noch spannend. Er hat ja manchmal schon mit in den Leuten, zum Beispiel Kranke geheilt oder Sündenvergebung zugesprochen, aber hier hat er Ruhe wollen. Er hat hier nur die engsten Verbündeten, die drei Freunde und die Eltern von dieser gestorbenen Tochter wollen dabei haben. Er hat alle rausgeschickt und hat dann die Hand von diesem Mädchen genommen, von dieser 12-jährigen gestorbenen Tochter, und er sieht, Kind, stang auf. Der Markus überliefert es noch im ursprünglichen Wortlaut, das muss denen wahrscheinlich so durch Mark und B gegangen sein, dass Talita Kumi, dass nicht das ist geblieben, das hat sich so eingeprägt. Das wird ziemlich sicher genau das gewesen sein. Und das heisst halt, Kind, stang auf, oder Mädchen, ich sage dir, steh auf, das ist halt der Befehl zum Kind, stang auf. Er redet nicht mit dem Tod, er redet nicht drum herum, er gibt einfach einen Befehl aufzustehen und nimmt noch die Hand. Es ist echt die Berührung vom Hang nehmen und dem Kind befehlen, es soll aufstehen. Und da kommt die Reaktion sofort. Sofort kommt der Geist vom Leben zurück. Das sieht man im Lukas am besten. Die Wende, der Geist kommt zurück in das Mädchen und sie steht augenblicklich auf. Und auch die anderen sagen, sogleich, oder er rührt die Zahnstange auf und gerade steht sie auf. Also das ist nicht jetzt eine lange Zeremonie, das ist nicht noch eine halbe Stunde gegangen, er hat eine volle Stange auf und sie ist aufgestanden. Das ist blitzschnell gegangen. Und sie ist nicht nur wieder lebendig gewesen, sondern sie ist aufgestanden und gerade im Zimmer rumgelaufen. Auch noch interessant, also sie ist voll wieder bekräftet gewesen, sie ist wieder voll lebendig gewesen, aus dem Schlaf, aus dem Todesschlaf, wieder erweckt durch den Sohn von Gott, der jetzt hier bei seinen drei engsten Zeugen und bei den Eltern zusammen, die gerade die Tochter eigentlich verloren haben, und sie gerade schon wieder rüberkommen, jetzt ist er dabei gewesen. Sie waren außer sich gewesen, vor Staunen. Ja, selbstverständlich, das wären wir doch auch gewesen. Sie sind ausser sich. Sie haben fast nicht geglaubt, was sie jetzt mit eigenen Augen gesehen haben. Ihre Tochter, wo sie trauert schon um sie, wo er sich vor Jesus herwerfen, wo er die Hoffnung verloren hat, weil es schon zu spät ist, wo sie sieht, wie sie tot anliegt, wo schon die ganze Todeszeremonie läuft, die steht auf das Mal wieder, die läuft auf das Mal wieder das Summe wie vorher, wo sie noch gesund war. Wahnsinn. Unglaublich. Und da ist es schon interessant, jetzt bei Markus zu Lukas, so Verse gibt es ja etwa noch bei seinen Wundertaten, dass er ernstlich hat geboten, dass niemand erfahren darf, was hier passiert. So, das habe ich fast wie einen Witz empfunden zuerst, weil sie die ganze riesige Menge gewusst, warum dass man daher kommt. Die ganze Pfeiferei und das Gefühl und das Grennen war ja schon gewesen. All die Leute, die er rausjagen musste, jetzt seht ihr, verratet ihn nicht, was ist passiert. Die Tochter, die ist ja nicht, die Beerdigung, die ist nicht weitergegangen. Die Tochter, die lebt wieder. Die ist wieder da rumgelaufen. Es kann sein, dass er nicht die Offenbarung von sich als Sohn von Gott, als der, der die Macht hat, über dem Tod hat wollen, dass man von dem direkt redet. Aus ihm nicht unbedingt ist darum gegangen, nicht zu verraten im Fall, sie ist jetzt gleich nicht gestorben. Das wissen wir nicht genau, aber es ist noch interessant. Auf jeden Fall, wir lesen es in Matthäus, hat sich die Nachricht schon in der ganzen Gegend verbreitet. Klar, es war jemand gestorben und die ist wieder lebendig geworden. Durch den Jesus, durch den Prophet, durch den, der, wer könnte es sein? Ist der Elia? Ist der Johannes? Man hat sich das ja gefragt. Hab nicht Angst, vertraue nur auf meine Stärke. Das ist die Botschaft von dieser Geschichte, auch heute für uns. Hab nicht Angst, schau nicht auf deine Grenzen, sondern vertraue auf Gottes grenzenlose Möglichkeiten. Er kennt nicht diese Einschränkungen, er kennt nicht nur die Realität, hier die physische, die wir kennen, sondern er hat viel mehr Möglichkeiten als wir. Schaust du auf die Grenzen, die dir gesetzt sind, oder vertraust du auf Gottes grenzenlose Möglichkeiten? Gibt es in deinem Leben aussichtslose Aspekte, wo du unter dem Gesichtspunkt von den Möglichkeiten von Jesus vielleicht neu kannst hinterfragen oder neu kannst überdenken? Weil Hoffnung drin kommt, weil Jesus dir sagt, hab nicht Angst, vertrau auf meine Möglichkeiten. Ich denke, es braucht auch ein bisschen Zeit, solche Fragen können zu beantworten. Es ist dann in der Ausführung ja, häufig nicht so einfach, in dem das Vertrauen auch wirklich aufzubringen. Oder eine andere interessante Frage im Zusammenhang mit der Geschichte eigentlich, ist die, wie wir uns vor Jesus herwerfen. Wie passiert es bei uns? Unsere Hoffnung im Ausdrücken, dass er unser Retter ist, dass wir von ihm etwas erwarten. So wie der Jairus sich vor ihm hat zu Füßen geworfen. Wie wirfst du den vor Jesus her? Wie passiert es ganz konkret? Wie drückst du ihm aus, dass du von ihm erwartest, dass du von ihm das Eingreifen erhoffst, dass du ihn brauchst, dass es nicht mehr ohne ihn weitergeht. Wirfst du den überhaupt ihm zu Füßen? Erniedrigst du den vor ihm? Gibst du ihm die Anbetung, die das beinhaltet, ihm zu sagen, du bist der Herr, du bist der mit den grenzenlosen Möglichkeiten und ich brauche dich. Ich will mich an dir orientieren. Ich will von dir erwarten, mehr als das ich für möglich halte. Vielleicht kann man es zusammenfassend oder vereinfachend auch fragen, was denkst du, sieht Gott dir heute? Gerade durch die Geschichte. Wo spricht er dich an? Wo schwingt irgendetwas in dir, wenn du das hörst, was da ist passiert? Wo bist du herausgefordert zu dieser Hoffnung, zu diesem Vertrauen, zu diesem Glauben an Jesus Christus, der alle Macht hat? Ich gebe ein paar Sekunden für die Fragen, dass du dir das heute kannst überlegen und wirken. Ich will im Glauben mich schon an dem haben, was heute noch gar nicht da ist. Ich will mich an dem orientieren, was Jesus hat zugesehen für unsere Gemeinde, für unser persönliches Leben. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass ihr mir auch dabei helft, alle zusammen. Und dann freue ich mich, dass wir gerade in diesem Aspekt, dass wir nicht mehr einfach vor allem unsere Grenzen sehen und unsere Unmöglichkeiten, sondern dass wir miteinander hoffen und uns abstützen auf die Kraft von Jesus Christus. Dass wir dort, wo es unmöglich ist, zu vergeben, uns vor Jesus herwerfen und sagen, und du kannst es mir scheichen, dass ich vergeben kann. Dass ich loslassen kann, etwas, das an mir ist Unrecht geworden. Wie befreiend wird es sein? Wir dürfen das miteinander erleben. Je mehr, dass wir in das hineingehen, dass wir einfach glauben, dass wir einfach vertrauen auf seine Kraft, umso mehr werden wir das erleben. Wie er befreiend eingreift in unser Leben. Wie ist es, wenn man in den Beziehungen, wo es klemmt, wo es schwierig ist, einfach, wo man keinen Ausweg sieht, nicht Angst hat vor dem, was jetzt ist oder was noch daraus raus werden könnte, dem Negativen, sondern einfach auf Jesus abstützt, auf seine Kraft und sich auf seine grenzenlosen Möglichkeiten stützt, ohne vielleicht zu wissen, wie es rauskommt, aber von ihm erwartet, sich vor ihn herwirft und ihm glaubt, dass er kann, dann werden sich Sachen lösen, dann werden Beziehungen geheilt, dann werden Wunden geheilt, die wir haben. Das Gleiche gilt für Krankheiten, das Gleiche gilt für Sachen, die wir im Beruf Schwierigkeiten haben, wo es wie nicht weitergeht, Sachen, die uns Angst machen, Prüfungen, die uns Angst machen, Arbeitsstellen wechseln, die uns Angst machen, neue Aufgaben, die uns Angst machen, Chefs, die wir Probleme haben damit. All diese Sachen sind so Begrenzungen, die wir in unserem Leben haben, die wir kennen, die wir ja spüren, die wir wissen, die sind echt. Das sind echte Probleme. Ich sage nicht, das sind nicht echte Probleme, aber Jesus steht noch über denen. Dass wir die Orientierung nicht an unseren echten Problemen haben, sondern an der übernatürlichen Kraft von Jesus Christus, die in uns lebt durch seinen Geist und uns befreien will, wenn wir es dann nehmen. Wenn wir es zulassen, wenn wir uns abstützen im Vertrauen auf ihn. Wenn wir uns nicht Sorgen machen und Angst haben, wie kommt es weiter mit der Gemeinde. Wenn Philipp fort ist, wir haben noch niemanden. Und wenn wir nicht wissen, wegen dem Bauen, wie will man das? Das sind echte Schwierigkeiten, das sind echte Herausforderungen, die wir haben. Aber Jesus ist da und er hat die Antwort. Er liebt uns, er hat die Antwort für uns, er hat Möglichkeiten, die wir gar nicht kennen, wir haben keine Ahnung. Wir dürfen uns abstützen auf ihn, voll auf ihn abstützen. Er hat noch nie irgendwie enttäuscht, er hat noch nie irgendjemandem nicht das gegeben, was er hat versprochen. Klar, manchmal verstehen wir es falsch, aber er ist der seine Möglichkeiten hat und was gerne ausführen kann, was er will, was gut ist für uns, was uns weiterbringt, was uns Heilung bringt, was uns Befreiung bringt. Vertraut auf die Kraft von Jesus. Fürchte dich nicht, glaube nur. Wir beten zum Schluss. Ja, Jesus, es ist so einfach und simpel, was du hast gesehen, dem Jairus, wo er ist zu dir gekommen, wo er sich von dir hergeworfen hat, wegen seinem Problem mit seiner Tochter. Hab nicht Angst, vertraue nur mir. Und gleichzeitig wissen wir alle, es ist manchmal so unheimlich schwierig, einfach das Vertrauen aufzubringen, weil unsere Realität, unsere Erfahrungen zum Teil einfach ganz anders sind. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht von unserer Erfahrung oder von dem, was wir hier gehört haben, prägen, sondern dass wir voll auf die Hoffnung und das Vertrauen auf dich setzen können, dass du uns auch hilfst durch deinen Geist, dir mehr und mehr zu vertrauen. Wir wollen uns ganz auf dich abstützen, wir wollen uns ganz dir hergeben und voll mit deinen Möglichkeiten und deiner Anwesenheit und deiner Kraft und deiner Liebe rechnen. Hilf uns dabei, Jesus. Wir brauchen deine Hilfe. Danke, führst du uns weiter im Unterwegssein mit dir. Trainierst du uns im Glauben an dich durch deinen Heiligen Geist, den du hast geschickt als Helfer und Tröster. Ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns auch hilfst, uns gegenseitig zu ermutigen, auf deine Kraft, auf deine Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Treue, für deine Geduld mit uns. Du bist ein herrlicher, wunderbarer Gott. Nichts ist so gross und so gut und so schön wie du. Amen.